Mein Name ist Christian Herrndorf und ihr hört Kohle, Knast und Kaviar, den True Crime Podcast von 4.0 aus Düsseldorf. Das Besondere an unserem Podcast ist mein Kollege Hans Onkelbach. Er hat viele Jahre als Polizei- und Gerichtsreporter hier in Düsseldorf gearbeitet und hat all die Fälle, über die wir sprechen, live erlebt. Er hat die Ermittlungen begleitet, er war in den Prozessen dabei und hat oft auch Täter oder Verdächtige nachher nochmal getroffen. Das gilt auch für unseren neuen Fall, der in den Boulevardblättern in den 80er Jahren vor allen Dingen mit dem Titel Die schöne Richterstochter in Verbindung stand.
Am 3. Juni 1986 findet die Düsseldorfer Polizei die Leichen der beiden Prostituierten Martina A. und Malika F. in einer Wohnung im Stadtteil Oberkassel. Ein Kölner Eros-Center hatte die beiden als vermisst und nicht erreichbar gemeldet. Die beiden Leichen liegen in einem Zimmer nebeneinander auf dem Boden und weisen mehrere Schussverletzungen einer sogenannten Damenwaffe mit dem Kaliber 6,35 mm auf. In der Wohnung sind außerdem zwei Yorkshire Terrier, die sich nur mit Hilfe der Hundestaffel der Polizei beruhigen lassen.
Hans, bevor ich mit dir an den Tatort gehe, würde ich gerne über etwas anderes sprechen, das mir aufgefallen ist, als wir uns auf die heutige Folge vorbereitet haben. In diesem Sommer 1986, ich bin da erst 8 Jahre alt gewesen, das heißt, mein nachrichtliches Bewusstsein war noch nicht so ausgeprägt, hat es sehr viele Morde in Düsseldorf gegeben. Für mich wirkt das tatsächlich wie eine ganz andere Zeit, weil es damals allein in der alten Bundesrepublik so viele Morde gab und Totschlagsdelikte wie heute in Ost- und Westdeutschland zusammen. War das tatsächlich so eine andere Zeit? Auf mich wirkt das fast archaisch.
Also wir haben das damals natürlich gar nicht so wahrgenommen. Ich kam Anfang der 80er Jahre als Polizeireporter nach Düsseldorf und ich weiß noch, dass der damalige Chefredakteur zu mir sagte, eine Stadt mit einem Kapitalverbrechen im Monat ist immer spannend. Und diese Schätzung von ihm hat sich auch bewahrheitet. Also es passierte jetzt nicht jeden Monat ein Mord, aber übers Jahr waren das schon mehrere. Also Tötungsdelikte, mal ein Mord, mal ein Totschlag, Vergewaltigung, Raub, schwerer Raub. Das war damals nicht ungewöhnlich. Wenn du mich jetzt fragst, woran das lag, muss ich diese Frage, kann ich nicht beantworten.
Ja.
Die Zeiten waren einfach so.
Und wie war das dann im Sommer 1986, in dem unser Fall spielt in Düsseldorf? Wie viele Tötungsdelikte oder Morde gab es da?
Ich kann die genaue Zahl nicht mehr sagen, aber ein paar Fälle sind schon noch in Erinnerung geblieben. Es gab einmal den Mord an einer Taxifahrerin. Überfälle auf Taxifahrer hat es oft gegeben, aber hier in dem Fall war es eine Frau, die getötet wurde. Es ging natürlich um das Geld, was sie mit sich führte. Dann hat ein 15-Jähriger einen 39-Jährigen in Grafenberg erschlagen und da hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass es wohl um bezahlten Sex ging. Die haben sich dann gestritten und dabei ist also der 39-Jährige umgebracht worden. Und der kurioseste Fall war eigentlich, kam aus dem Krankenhaus. Dort hat eine 93-Jährige ihre Bettnachbarin mit einer Glasscherbe umgebracht. Die fühlte sich wohl durch das Schnarchen dieser Frau gestört, soweit ich mich erinnere. Und was in der Zeit immer wieder mal passierte, waren Rivalitäten zwischen Rockergruppen. Und in Erinnerung geblieben ist mir eine große Schlägerei zwischen zwei Gruppen in der Nähe vom Vogelsanger Weg. Dazu muss man wissen, dass es dort damals so eine Art Rockercamp gab. Es sah aus wie eine Kleingartensiedlung und das war wie so ein kleines Dorf im Dorf. Und da wohnte eine dieser Gruppen und da gab es immer wieder zu Schlägereien.
Okay, dann kam noch der Fall dazu, über den wir jetzt sprechen. Das heißt, du hast im Juni 86 viel zu tun gehabt. Lass uns an den Tatort gehen, den wir gerade in den Nachrichten gehört haben. Was für Indizien konnte die Polizei am Tatort erstmal festmachen, was vielleicht die Tatzeit angeht oder die Umstände eben, unter denen diese beiden Frauen umgekommen sind?
Der Tatort war ja an der Lugallee. Das ist eine auch damals schon gut bürgerliche Wohngegend. In der Wohnung wohnten diese beiden Frauen, die man damals als Callgirls bezeichnete, 30 und 33 Jahre alt. Und der Tatort bot mehrere Merkwürdigkeiten. Zum einen waren da noch zwei Yorkshire Terrier, die also lebendig durch die Wohnung liefen und die erstmal beruhigt werden mussten. Das sind kleine, durchaus aktive Wachhunde. Und als dann da die Tür geöffnet wurde durch die Polizei, haben die natürlich wie wild rumgekläfft und sind dann aber von einem Hundeführer, der sich mit Hunden auskannte, auch mit so kleinen Hunden beruhigt worden. Am Tatort wurden die beiden Leichen gefunden und es war relativ schnell klar, dass die beiden Leichen nicht dort getötet worden waren, wo man sie fand. Die waren also innerhalb der Wohnung bewegt worden. Das sah man an verrutschter Kleidung und an anderen Indizien.
Konnte die Polizei da schon was zum Tatzeitpunkt sagen, also wann die Frauen umgekommen sind?
Es gab ein Telefonat, das ist geführt worden am 31. Mai. Daran konnte man sagen, also da haben die beiden noch gelebt. Am 3. Juni sind sie gefunden worden, also wusste man ungefähr, wann das passiert sein muss.
Wir haben gerade in den Nachrichten auch von dieser Waffe, der Damenwaffe gehört,
ja.
Und diesem Kaliber. Jetzt habe ich das große Glück, dass du ja Jäger bist. Was ist das für ein Kaliber? Was kannst du dazu sagen?
Also Damenwaffe ist natürlich ein Begriff, das klingt nett. die Dinger sind trotzdem tödlich. Im Amerikanischen nennt man die übrigens Derringer. Das sind winzige Waffen. Die gerade erwähnte amerikanische Version hat zwei übereinanderliegende Läufe. Und also da sind jeweils eine Patrone drin. Die Waffe hier war offensichtlich eine winzige Pistole. Kaliber 6,35 ist ein sogenanntes Kleinkaliber, wird von Jägern benutzt als Fangwaffe bei der Fallenjagd. Du jagst also mit einer Falle, da sitzt ein Fuchs oder ein Marder drin und da gehst du ganz nah ran und erschießt das Tier. Und das machst du mit so einem Kleinkaliber. Diese Waffe war aber damals auch in anderen Kreisen beliebt. Ich erinnere mich daran, Benno Ohnsorg zum Beispiel, 1967 bei einer Anti-Springer-Demo in Berlin von einem Polizisten erschossen, wurde mit einem Kaliber 6,35 getötet. Und bei einem Schusswechsel der RAF, Bader-Meinhof-Gruppe, ist die Waffe auch benutzt worden, weil ein angeschossener Gefängniswärter seinerzeit mit einem Kaliber 6,35 schwer verletzt worden ist. Ein absolut tödliches Kaliber auf kurze Distanz.
Verstehe. Anderer Punkt, der auch damit zu tun hat, dass du Jäger bist, damit ja auch Hundekenner, diese beiden Yorkshire-Terrier, die sind ja unter Umständen, du hast gerade gesagt, der Tatzeitraum waren zu dem Zeitpunkt noch mögliche 4 Tage, auf jeden Fall einen langen Zeitraum mit diesen beiden Leichen alleine in der Wohnung gewesen. Was macht das mit den Tieren? Wie kann man dann mit solchen Hunden noch umgehen?
Also erstmal sind die ja winzig. Die wiegen 1,5 Kilo. Das sind trotzdem echte Kämpfer. Das sind ursprünglich übrigens Jagdhunde, Yorkshire Terrier, ne, für Kaninchenjagd. Die haben natürlich gelitten. Und ich habe einmal das Opfer eines Mordes gesehen, wo das auch tagelang in der Wohnung gelegen hatte mit einem größeren Hund. Und der hat nachher in seinem Hunger hatte das die Leiche angefressen. Das war hier in dem Fall, soweit ich das weiß, zumindest hat die Polizei nichts erzählt, gesagt, nicht so. Aber man kann sich leicht vorstellen, die Hunde waren 2-3 Tage alleine, nichts zu fressen, nichts zu trinken. Die waren natürlich völlig durchgedreht, aber sind dann halt von der Polizei beruhigt worden und kamen dann ins Tierheim.
Dann kommen wir zu den beiden Opfern. Die Polizei wird dann herausgefunden haben, anhand von Unterlagen, mit wem sie es da zu tun haben. Was wissen wir über diese beiden Frauen und was habt ihr damals als Reporter über diese beiden Frauen erfahren?
Das waren Prostituierte. Seinerzeit wurde der Begriff Callgirls benutzt. Die waren in einer höheren Preisklasse unterwegs. Das sah man an der Wohnung. Das war damals nicht so üblich, also nicht zu vergleichen mit dem Bordell hinterm Bahndamm. Die hatten offensichtlich einen festen Kundenstamm. Die waren beide liiert. Die eine hat die Prostitution wieder aufgenommen, weil ihr Mann saß im Knast und sie brauchte für den wohl eine Kaution von einem hohen 5-stelligen Betrag, um den da wieder rauszuholen. Und nach allem, was man damals von denen erfahren hat, haben die sehr gut verdient in ihrem Geschäft.
Die beiden haben ja ein ganz, ganz besonderes Auto gehabt. Leider habe ich von Autos ungefähr so viel Ahnung oder so wenig Ahnung wie von Kleinkaliberwaffen. Was ist dieser Mercedes 500 SEC für ein Auto gewesen?
Das war damals ein absolutes Luxusauto. 500 SEC war ein Sportwagen von Mercedes. 500 heißt 5 Liter 8-Zylinder Maschine. Spritfresser natürlich, was aber damals nicht so eine große Rolle gespielt hat. Und dieses Auto war ein Statussymbol. Wer sich das leisten konnte, musste richtig viel Geld haben. Und das Besondere an diesem Wagen hier, der hatte einen vergoldeten Kühler. Das heißt, der fiel auf, und das war auch die Absicht, wie kein anderer Wagen auf der Straße. Also erstens ohnehin als Typ, als Wagentyp und dann noch mit dieser Lackierung.
Ja, und dieses Auto war dann weg. Was ist alles tatsächlich weggekommen? Also was hat die Polizei festgestellt, was fehlt am Tatort?
Also richtig, der Wagen war weg. Damit war schon mal ziemlich schnell klar, dass also der Täter, wer auch immer das gewesen ist, was man ja da noch nicht wusste, an dem Auto interessiert gewesen ist. Schmuck und Uhren fehlen. Die beiden Frauen hatten einiges an wertvollen Sachen in der Wohnung. Das war alles weg. Das hat man relativ schnell gemerkt.
Okay, das heißt, wir haben wirklich mit einem klassischen Raubmord.
Ja, rein juristisch gesehen war das ein klassischer Raubmord.
In meiner Vorstellung geht die Polizei ja dann als nächstes zu den Nachbarn und befragt die. So lerne ich es jedenfalls immer aus dem Fernsehen. Ist das hier auch passiert? Und wenn ja, haben die Nachbarn was erzählen können?
Ja, das stimmt. Das Fernsehen hat sich da richtig geschult. Ein Nachbar hat Schussgeräusche beschrieben, die Polizei relativ schnell angeordnet hat zu einer Kleinkaliberwaffe. Dazu muss man vielleicht noch sagen, ein Schuss aus einer Kleinkaliberwaffe klingt nicht so laut wie ein Schuss aus einem, ich sag mal, aus einem Sturmgewehr oder aus einem großkalibrigen Gewehr. Ist deutlich leiser. Dass dieser Nachbar das aber so gesagt hat, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, sondern der wird das so beschrieben haben, dass die Polizei relativ schnell auf die Idee gekommen ist, das war der Kleinkaliber. Außerdem hat man das mit Sicherheit an den Schusswunden auch gesehen.
Okay, und das heißt, man hat dann aber auch den Tatzeitpunkt bisschen weiter eingrenzen können von diesen 4 Tagen, an denen sich dieser Nachbar erinnert.
Ja.
Ich muss an der Stelle vielleicht mal eine andere Frage stellen, weil mir das auch so auffällt im Vergleich zu unserer heutigen Arbeit als Journalisten. Ihr habt unglaublich viel mitgekriegt. Wie ist damals Mitte der 80er das Verhältnis Polizei und Presse gewesen?
Das war ziemlich gut. Die Polizei hatte damals seit einigen Jahren erkannt, dass sie Öffentlichkeitsarbeit machen muss, dass sie also ihre Arbeit präsentieren muss. Das heißt, es gab damals, und das war noch relativ frisch, eine Polizeipressestelle, die besetzt war mit einem Leiter, natürlich ein Mann. Damals war das normal. Der hatte eine Sekretärin und er hatte einen Stellvertreter, der immer dann kam, wenn er in Urlaub war. Man hat aber als Polizeireporter relativ schnell in der Behörde Leute kennengelernt, durch die ganz normale Arbeit. Sowohl bei S, hieß das damals noch, Schutzpolizei mit Uniform, wie auch bei K, Kriminalpolizei, keine Uniform. Und so hat man im Laufe der Zeit Kontakte aufgebaut und so hat man auch Dinge erfahren, die andere Leute oder auch nicht alle Journalisten auf Anhieb erfahren haben. Also ich weiß, dass ich über die Jahre sehr viele Tipps bekam von Polizisten, die mir da sehr geholfen haben. Einen habe ich sogar bezahlt dafür. Der bekam einmal im Monat von mir unter der Hand 100 D-Mark. Das waren ja noch D-Mark-Zeiten, was natürlich keiner wissen durfte. Ich nenne die auch keine Namen. Aber ich weiß, dass die Bild-Zeitung hat das auch gemacht. Die hatten ein eigenes Budget dafür. Und so haben wir das erfahren. Und da war ein reger Austausch zwischen der ganz offiziell, zwischen der Pressestelle und der Polizei. Und dann halt auf der inoffiziellen Ebene.
Ja, das hat sich im Laufe der Jahre im Zuge der Professionalisierung dieser Öffentlichkeitsarbeit natürlich dann verändert, ne? Weil immer mehr Leute wussten, sie dürfen nicht mit uns als Journalisten sprechen und alles läuft über die Pressestelle und dann hat sich das mehr und mehr abgeschottet. So ist das, wie ich das heute wahrnehme, ne? Also du kriegst die Informationen eigentlich in aller Regel nur noch von der Pressestelle.
Das hängt von den Personen ab.
Würde ich jetzt sagen, dass ich ein wahnsinnig unsympathischer Typ bin?
Nein, im Gegenteil. Wir beide wissen, dass ich dich sehr schätze und für sehr sympathisch halte. Aber es hängt davon ab, wie du mit den Leuten umgehst. Ich glaube, dass ein Polizeireporter, der so gestrickt war wie ich damals oder 2, 3 andere, die ich kannte, dass die genauso noch ein Informantennetz aufbauen können. Das gilt ja auch in der Politik, das kennen wir ja auch, oder in der Wirtschaft. Und das gilt auch für die Polizei. Heute hat die Bedeutung der Kriminalstories ist eine andere. Du siehst das daran, ich nehme jetzt mal die klassischen Medien wie Zeitung, egal ob Print oder online. Früher, in den 80er bis in die 90er Jahre, war ein Mord immer der Aufmacher auf der ersten Seite. Immer. Das war automatisch. Das ist heute nicht mehr so. Die gehen heute auf irgendeine hintere Seite und das hängt damit zusammen, dass solche Stories heute mit sehr vielen anderen Dingen konkurrieren, die aus irgendwelchen Gründen offenbar medial besser zu vermarkten sind. Und insofern ist der Druck für die Polizeireporter, die es übrigens in der Form auch gar nicht mehr so gibt, auch gar nicht mehr so groß.
Kommen wir aber mal zurück zu unserem Fall. Gab es schon irgendwelche Indizien, Hinweise darauf, wer die Täter oder der Täter gewesen sein könnte?
Nee, es gab keinerlei Hinweise. Man wusste noch nicht mal, war es einer, war es zwei. Man hatte keine Idee, wer das gewesen sein könnte. Und hat natürlich, die Fahndung lief natürlich auf Hochtouren, wie es immer so schön heißt. Aber man hatte keine Idee.
3 Wochen später hat man dann aber jemanden festgenommen. Wen und wo?
Man hat ein Paar festgenommen in Lyon, also Frankreich. Und die hat man nur deshalb festgenommen, weil sie mit diesem extrem auffälligen Auto unterwegs waren. Ne, die sind auf einer Raststätte an der Autobahn in der Nähe von Lyon, haben die gestanden mit dem Auto und die sind Passanten aufgefallen. Erstens, weil dieses Auto war jetzt mal im wertfreien Sinn absoluter Hingucker. Egal, wo du mit diesem Auto, die Leute haben dich gesehen. Insofern war es der pure Irrsinn, mit diesem Auto durch die Gegend zu rennen. Das Paar war aber offensichtlich völlig abgebrannt. Die hatten kein Geld mehr und haben dann versucht, Teile des Autoradios und Teile des Autotelefons, was in dem Wagen drin war, zu verkaufen. Weil dieses auffällige Auto international zur Fahndung ausgeschrieben war, erkannte die Polizei in Frankreich, dass da was nicht in Ordnung war und hat die beiden daraufhin festgenommen. Und die deutsche Polizei natürlich informiert. Wir haben hier jemanden, der fuhr mit diesem Auto rum. Ja, und der Rest war Routine.
Du hast gesagt, die haben ja auch Sachen mitgenommen aus der Wohnung, sowas wie Schmuck. War das noch bei denen?
Ja. Im Auto sind Stücke gefunden worden, die eindeutig aus dieser Tat stammen, aus der Wohnung stammen.
Ja, man hat die dann ja wahrscheinlich relativ schnell vernommen. Was ist bei diesen Vernehmungen dann rausgekommen?
Bei dieser Vernehmung war die deutsche Polizei schon dabei. Die waren ja informiert worden, sind dann nach Lyon gefahren. Und was dabei rausgekommen ist, ich sag's mal so, es war die Aussage der jungen Frau, die da festgenommen worden ist. Und die hat dann versucht zu erklären, wieso man im Besitz dieses Autos ist. Sie sagt, sie seien vor der Wohnung des Opfers, sei sie dabei gewesen. Und dort habe man versucht, das Auto zu kaufen. Und zwar für 60.000 D-Mark. Aber die beiden Frauen, Die Eigentümerin des Autos, das war auf eins der beiden Opfer zugelassen, hätte das aber abgelehnt. Dann hätten sie die Wohnung verlassen und ihr Partner sei alleine dann nochmal hingefahren, ohne sie, und hat sie dann aber dahin bestellt, um ihn da abzuholen. Er sei mit einer Plastiktüte mit Schmuck und der Pistole in den Wagen gestiegen, also sie hätte draußen gewartet. Und dann sei man zum Rhein gefahren, hätte die Waffe in den Rhein geschmissen und dann nach Frankreich weitergereist. Also ganz wichtig, sie hat da noch behauptet, sie sei nicht in der Wohnung gewesen, sondern ihr Freund sei alleine in die Wohnung gegangen, sei zurückgekommen und sie sei mit dem Wagen dann abgefahren.
Was hat er ausgesagt?
Er hat gar nichts gesagt, er hat geschwiegen.
Die müssen ja bei der Polizei auch Angaben zu ihrer Person machen. Was hat man über diese beiden Personen dann erfahren, die da festgenommen worden sind?
Also die waren bis dahin der Polizei völlig unbekannt. Der Mann nannte sich Patrick Rhodes. Das war aber nicht sein echter Name, wie er auch relativ schnell zugegeben hat. Er kam aus Polen und trug einen polnischen Namen und hat dann gesagt, er hätte den geändert, weil außerhalb Polens sei er nur sehr schwer aussprechbar. Und deshalb hätte er sich für den Namen entschieden. Er war geschieden, aber wieder verheiratet und ist mit der zweiten Frau nach Australien gegangen. Das hat er so beschrieben. Und hat alle möglichen Jobs da gemacht. Also richtig behauptet, er hätte im Busch gearbeitet und hat wohl auch eine Werkstatt, hat sie als Handwerker versucht, als Bauhandwerker. Und war auch zeitweise arbeitslos. Von Australien aus ging er dann nach Europa. Und das war Ende 1984 und kam nach Düsseldorf. Auch hier hat er alle möglichen Jobs gemacht, aber hatte keine feste Anstellung.
Wie hat er dann die Frau kennengelernt, die jetzt hier als mögliche Mittäterin verhaftet worden ist?
Auch diese Frau, 23 Jahre alt, war bis dato der Polizei nicht bekannt geworden. Sie war die Tochter eines Vorsitzenden Richters am Oberlandesgericht. Also in Richterkreisen ist das schon ein Top-Job. Deshalb auch der Begriff schöne Richterstochter später in der Boulevardpresse. Sie hat Innenarchitektur studiert und kennengelernt haben die sich auf dem Köfest.
Nun wird er sich ihr wahrscheinlich nicht als arbeitsloser polnischer Wanderarbeiter vorgestellt haben. Was hat er ihr erzählt, damit ja, sie glaubt, dass das jemand ist, der ihrem Stand entspricht?
Der war sehr fantasiebegabt, der Mann. Er hat einerseits behauptet, er sei der Sohn eines Diplomaten. Seine Mutter sei die Cousine von Jackie Kennedy. Er hätte immer noch Kontakte zum Weißen Haus. Dann hat er behauptet, er sei sehr erfolgreicher Antiquitätenhändler, müsste deshalb öfter nach London. Er habe mal als Fremdenlegionär gearbeitet. Also so Stories, mit derer diese junge Frau, er war ja 38 damals, also 15 Jahre älter, die hat er komplett eingeseift. Und sie hat ihm das geglaubt. Die fand ihn toll. Und nach allem, was nachher im Prozess rausgekommen ist, hatte er reichlich Frauenbekanntschaften. Und diese junge, sehr gut aussehende Frau war für ihn ein perfektes Opfer.
Haben die eine richtige Liebesbeziehung gehabt?
Wir müssen an dieser Stelle einmal kurz Hans und Christian unterbrechen.
Wieso?
Naja, weil Kohleknast und Kaviar auch in diesem Jahr wieder auf die große Bühne kommt.
Am 28. April im Düsseldorfer Zack ist es wieder soweit. Ab 20 Uhr kommt das gesamte Kohleknast und Kaviar-Team auf die Bühne mit dem Fall die Aldi-Entführung.
Genau, geht auf zack.de, dort gibt es die Tickets.
Wir freuen uns auf den Abend und damit zurück zu Hans und Christian.
Sie haben zumindest eine sehr intensive Beziehung gehabt. Das ging auch relativ schnell. Also die haben sich kennengelernt auf dem Köfest und direkt die erste Nacht miteinander verbracht. Und sie ist ihm, wie sie das später dargestellt hat, völlig verfallen. Und sie hatten auch eine gewaltgeprägte Beziehung, hat sie dann erzählt. Er hätte sie öfter unter Druck gesetzt. Sie ist von ihm schwanger geworden, hat das Kind abtreiben lassen. Gegen seinen Willen, wie sie behauptet. Er hätte sie geschlagen mehrfach. Was später die Mutter im Prozess auch bestätigt hat. Die Tochter kam wohl ein paar Mal nach Hause mit Prellungen im Gesicht, blauem Auge und so. Und offensichtlich hat er die regelmäßig verprügelt. Was sie aber nicht daran gehindert hat, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Was uns damals alle sehr gewundert hat.
Wie lange sind die beiden denn dann in Lyon geblieben und wann sind die nach Düsseldorf ausgeliefert worden?
Nach der Festnahme waren die ungefähr noch einen Monat in Lyon und dann kamen sie nach Düsseldorf. Und dann war auch erstmal Ruhe, weil dann lief natürlich die Ermittlung hier im Hintergrund und da passierte auch nicht mehr viel. Klar, die beiden saßen in Untersuchungshaft, getrennt natürlich. Und der Prozess vor die Anklage wurde erhoben und rein medial war damals bei diesem Fall erstmal Ruhe.
Ja, bevor der Prozess dann im November 1987 beginnt und wir über diesen sprechen, möchte ich ganz kurz den Sponsor unserer heutigen Folge vorstellen. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Produktion eines solchen Podcasts sehr aufwendig ist. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir einen Sponsor gefunden haben. Das ist heute die Steiger Unternehmensberatung. Einer der Schwerpunkte dieses Unternehmens ist Interimsmanagement. Wir haben den Inhaber Hanno Steiger und sein Team besucht und verstanden, dass das eine große Leidenschaft von ihm ist, dieses Interimsmanagement. Man muss sich schnell in neue und komplexe Sachverhalte einarbeiten. Man lernt eine neue Unternehmenskultur kennen und in der Praxis muss man dann eher dafür sorgen, dass sich ein Unternehmen eben transformiert und wichtige Schritte in seiner Entwicklung geht. Hanno hat in seinem Berufsleben verschiedene Erfahrungen gesammelt, als Wirtschaftsprüfer, als Controller, als Projektmanager, als IT-Experte. Und all diese Stärken kann er in dieser Aufgabe als Interimsmanager eben super anwenden und damit letztlich diese Aufgabe aus vier Richtungen angehen. Er kann das als Berater angehen, als Anwender, also von der Anwenderseite, von der Prozessseite und auch von der Prüferseite. Ja, wir sind sehr froh, dass wir einen so vieldimensionalen Sponsor haben und danken ganz herzlich für die Unterstützung der heutigen Folge. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, am 19. November 1987, also ungefähr anderthalb Jahre nach der Tat, beginnt dann der Prozess. Richtig viel haben die beiden ja noch nicht gesagt. Wir haben eine Version der Verdächtigen, der Mann schweigt, der Patrick Rhodes. Was ist dann vor Gericht passiert? Was haben die beiden da ausgesagt? Wie haben sich die Geschichten entwickelt?
Die prägende Person war die Frau, die junge Frau. Und im Grunde drehte sich der Prozess in den folgenden Tagen dann auch meistens um sie. Er hat entweder gar nichts gesagt oder er hat später mal gesagt, ja, hier, ihr hört ja immer nur auf diese Frau. Die beiden haben natürlich nicht miteinander geredet. Wie das oft so ist, wenn ein Paar wegen eines gemeinsamen Verbrechens vor Gericht steht, dann versucht jeder seine Haut zu retten. Und hier in dem Fall wurde das auch optisch deutlich. Die saßen zwar in einer Anklagebank, aber zwischen den beiden saßen zwei Polizisten, also räumlich voneinander getrennt. Die haben sich auch nie angeguckt. Er hat manchmal in ihre Richtung geguckt, aber sie hat ihn nicht angeguckt. Es war auch ganz klar, ihr Verteidiger hatte ihr geraten, pass auf, wenn du hier deine Haut retten willst, dann musst du gucken, dass du dich von dem absentierst. Dass du also ganz klar machst, du hast damit nichts zu tun. Das wurde relativ schnell klar. Ihr Auftritt war optisch interessant. Sie trat auf als die brave junge Frau. Und das hatte sie auch kleidungsmäßig, hat sie das kommuniziert. Sie trug also, ich sehe es noch vor mir, ein ganz dezentes graues Kleid, Jersey-Kleid. Mit Bubi-Kragen, hatte einen kleinen Ring am Finger, war ganz dezent geschminkt, sah also aus wie die gute Tochter aus einem bürgerlichen Hause, wie man das so sagen könnte. Also im Grunde hat sie ein Vorurteil bedient, und das war ganz klar mit der Verteidigung abgesprochen, dass man ihr gesagt hat, pass auf, bitte Kleidung dezent zurückhalten. Das hat sie gemacht. Patrick Rhodes dagegen, also der Angeklagte, war das komplette Gegenteil. Er sah blass aus, er wirkte ungepflegt und insgesamt machte er keinen sehr positiven Eindruck. Und ich habe viele Prozesse erlebt und ich weiß, dass das eine Rolle spielt, wie die Leute da auftreten, wie sie aussehen. Und da fehlte ihm offensichtlich entweder die Beratung oder die Fähigkeit, sich da etwas besser, also auch optisch besser zu präsentieren. Hinzu kam, der Mann sprach nicht Deutsch. Also er kannte wohl ein paar Brocken Deutsch, aber der Prozess wurde mit ihm geführt, entweder auf Polnisch, dann mussten Übersetzer ran, oder auf Englisch. Er sprach aber auch nicht gut Englisch. Also ging vieles auf Polnisch. Und das bedeutet ja, dass er auch sich rein verbal nicht so gut verteidigen oder äußern konnte, weil es immer über den Dolmetscher ging. Wenn man das mal erlebt hat, dann weiß man, das ist extrem umständlich. Und es kommt nie 1:1 rüber. Und darunter, das hat er auch relativ schnell gemerkt. Und ihm war klar, dass er in diesem Verfahren die schlechteren Karten hat. Das war eindeutig so.
Es sind diese äußeren Umstände das eine, das andere ist ja der Inhalt. Was hat die Frau ausgesagt, passend zu ihrem sehr braven Auftreten, was da tatsächlich passiert sein soll?
Ja, sie hat ja ursprünglich gesagt, also man habe versucht, das Auto zu kaufen. Sie hätte unten gewartet, hätte ihren Freund abholen sollen und dann sei man mit dem Wagen weggefahren. Also dabei ist sie auch geblieben. Sie sei nicht in der Wohnung gewesen und dann hat sie sogar behauptet, sie hätte die Opfer auch nicht gekannt. Und dann passierte etwas, das kommt auch nicht alle Tage vor. Es gab einen Zwischenruf aus dem Zuschauerraum. Da saß eine Frau, die offenbar die beiden Ermordeten gekannt hat, und hat gesagt, diese Frau hier lügt.
Und woran hat sie das festgemacht?
Sie hat mit einem der Opfer kurz vor der Tat telefoniert. Und dieses Opfer hat ihr erzählt, man lerne jemanden kennen. Und dabei sei die Tochter eines Düsseldorfer Richters.
Was ist im weiteren Prozess rausgekommen? Also wie war das Leben dieser Frau? Sie muss ja auch auf bestimmten Wegen irgendwie zu diesem Mann gekommen sein.
Diese junge Frau, diese Studentin, kam aus einem wirklich behüteten Elternhaus. Ich habe es ja schon gesagt, der Vater war Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht. Die Mutter war eine dazu passende Hausfrau, also gut bürgerlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und was die beiden Eltern überhaupt nicht ahnten, ist, welches Leben ihre Tochter führte, wenn sie ausging. Ich weiß, dass die Eltern mal gesagt haben, ja, die Tochter wäre öfter mit Freundinnen oder Freunden mal einen Kaffee trinken gewesen. Da brach der halbe Saal in Gelächter aus, weil da schon klar war, was die in Wahrheit gemacht hat. Die war also extrem intensiv im Düsseldorfer Nachtleben unterwegs. Stammgast im Checkers, wo man sie kannte. Es gab damals auf der heute Kökeré, da war damals da die berühmte Disco oder Club. Und da gab es auf der Kö noch eine andere Adresse, das hieß Café König. Da traf man sich tagsüber und da war sie auch oft. Und da sah sie auch völlig anders aus als hier, als die Optik, die sie im Gericht präsentierte. Und man weiß, dass sie reichlich Beziehungen zu Männern hatte, da also sehr locker mit umging. Und das, was sie gelebt hat, entsprach in keinster Weise dem Bild, das ihre Eltern von ihr hatten.
Es bröckelt ja so ziemlich alles, ne? Es bröckelt ihre Version der Abläufe, es bröckelt ihre bürgerliche Fassade. Hat sie irgendwann ihre Version geändert?
Ja, musste sie. Angesichts dieser Beweislage war völlig klar, sie war dabei. Und dann ist auch darüber gesprochen worden, dass sie den Opfern, die nach den Schüssen noch lebten, Kissen aufs Gesicht gedrückt hat. Und das war nachher auch der Knackpunkt. Warum hat sie das gemacht? Ist das Beihilfe zum Mord? Ist sie dazu genötigt worden? Das war am Ende, war das der zentrale Punkt des ganzen Verfahrens. Sie war dabei, sie hat die Opfer angefasst, sie war aktiv dabei. Und das zu werten, war nachher extrem schwierig. Sie hat das eingeräumt dann irgendwann mal und hat gesagt, sie sei aber so in Todesangst gewesen, dass sie sich nicht getraut hätte, ihm zu widersprechen oder ihm nicht zu helfen. Es sei eine absolute Panikreaktion gewesen bei ihr.
Dann sind wir wieder bei Patrick Rhodes. Was ist dessen Version? Also wie erzählt der die?
Ja, er hat das bestritten. Er hat gesagt, er hätte mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun und hat dann auch versucht, ein Alibi sich zu verschaffen, indem er gesagt hat, zum Tatzeitpunkt sei er beim Friseur gewesen. Daraufhin hat das Gericht natürlich diesen Friseur vorgeladen. Der hat das auch bestätigt, hat allerdings dieses Alibi zeitlich etwas eingeschränkt und hat gesagt, ja, der war bei mir bis abends um 20 Uhr. Aber die Tat ist nach 20 Uhr passiert, wie man wusste. Ich erinnere an die Schussgeräusche. Also hatte Patrick Rhodes kein Alibi.
Gut, dann haben wir jetzt eigentlich alle Beweisstücke zusammengetragen. Wie hat denn dann die Staatsanwaltschaft plädiert?
Für ihn, also für Patrick Rhodes, hat sie, wie erwartet, lebenslang wegen Mordes. Und für sie 12,5 Jahre wegen Beihilfe. Patrick Rhodes hat daraufhin sich nochmal geäußert und hat also wirklich sich beschwert. Ja, er hat sich beschwert. Er sagt, ihr seht mich, ich bin hier der Verbrecher, ich bin hier der böse Bube. Und diese junge Frau, die mir geholfen hat, die wird von euch viel zarter behandelt und wird fast als Opfer gesehen. Also er hat durchaus erkannt, wie die Sache da für ihn gelaufen ist, nämlich schlecht. Und das ist ganz klar, die Vorteile lagen bei ihr.
Dann hören wir jetzt, wie das Gericht dann tatsächlich aufgrund all dieser Plädoyers und Beweisstücke geurteilt hat.
Am 5. Mai 1988 verurteilt das Landgericht den Angeklagten, der in dem Fall als Patrick Rhodes bekannt wurde, wegen Mordes zu lebenslänglich. Für die Angeklagte verhängen die Richter eine Haftstrafe von 4 Jahren, wegen Beihilfe zu schwerem Raub.
Ja, dieses Urteil, Hans, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, ist ja noch krasser als das, was der Mann befürchtet hat. Also er kriegt das, was er verdient hat, eine lebenslängliche Haftstrafe, aber sie ist ja extrem milde weggekommen. Wie war denn da die Reaktion drauf?
Das war eine der bewegendsten Szenen und im wahrsten Sinne auch turbulentesten Szenen, die ich jemals in einem Prozess erlebt habe. Also er wurde ja, wie schon gesagt, er bekam die Strafe, die gefordert worden ist. Sie bekam eine weitaus geringere Strafe, nämlich nur 4 Jahre wegen Beihilfe zu einem schweren Raub. Und das muss man, da muss man wirklich mal genau hingucken. Hier ist von Mord gar keine Rede mehr bei ihr, sondern Beihilfe zu einem schweren Raub. Schwerer Raub heißt, ich nehme jemanden was weg durch Androhung von Gewalt oder Gewaltanwendung. So. Also das heißt, bei der jungen Frau war von diesem Tötungsdelikt auf einmal gar nichts mehr da. Der Vorsitzende Richter hat gesagt, man müsse den Grundsatz im Zweifel für die Angeklagte, müsste man berücksichtigen. Es sei ihr nicht nachzuweisen, es sei nicht zu widerlegen, dass sie von der Tötungsabsicht, die Rhodes gehabt haben muss, gewusst habe. Und ihr seid zwar vorzuwerfen, dass sie bei der Planung zu dem Raub eingebunden war, aber keineswegs daran gedacht hat, dass daraus ein Mord werden würde. Und deshalb sei sie dessen auch nicht zu überführen und deshalb sei das Urteil gerechtfertigt. Das gab schon im Gerichtssaal damals, man nennt das so schön Geraune, ich nenne es mal erhebliche Unruhe, aber der Kracher kam danach.
Was war der Kracher?
Wir saßen also alle noch, ich werde das nie vergessen, diese Szene. Wir saßen in der Pressebank, 5, 6, 7 Journalisten irgendwo draußen warteten die Fotografen. Und dann sitzt neben mir sitzt der Gerichtsreporter von Express. Und der war, das war ein sehr respektloser Mensch. Und der schreit auf einmal Richtung zum Vorsitzenden Richter, was ist denn mit dem Haftbefehl? Und der Richter zögert, guckt so, tut so, als würde er in seinen Unterlagen blättert und sagt dann so ganz beiläufig, ja, der ist aufgehoben. Stille im Saal, weil die meisten haben gar nicht verstanden, was das heißt. Die junge Frau übrigens auch nicht. Das bedeutete aber, dass die zwar eine Strafe von 4 Jahren bekommen hat, aber schon länger in Untersuchungshaft saß. Es also klar war, dass sie nur noch wenig sitzen müsste. Dass aber der Haftbefehl aufgehoben ist, bedeutete, die war frei. Es hat Sekunden gedauert, bis die Leute das begriffen haben. Die Angeklagte, die junge Frau, hat es auch zuerst gar nicht verstanden. Springt auf einmal auf, schreit und lacht und weint vor Freude, fällt ihrem Verteidiger um den Hals, der Saal tobt und der Richter erklärt das Verfahren für beendet und geht mit seiner Kammer, verschwindet durch die Tür, die es da hinten gibt, unter dem Kreuz. Und es war ein absoluter, sowas habe ich noch nie erlebt, was sich da für Szenen abgespielt haben. Da waren ja auch Leute, die aus dem Umfeld der beiden Toten und der beiden Opfer dabei, die natürlich empört waren, aber so war nun mal damals das Urteil.
Weißt du, was die Angeklagte und damit jetzt gerade Freigelassene dann gemacht hat?
Ja, ich weiß das zufällig. Ich bin danach runtergegangen, also aus dem Gerichtshaus, in eine Kneipe, die schräg gegenüber vom Gerichtsgebäude und wollte dann Kaffee trinken. Und stehe da an der Theke, spreche mit dem Wirt, den ich gut kannte seit langem und guck so beiläufig zum Fenster raus und sehe auf einmal die Angeklagte im Wagen ihres Anwalts sitzen und wegfahren. Also das heißt, sie ist wirklich dann direkt mit ihm weggefahren, wie sie später herausgestellt hat, zu ihren Eltern nach Hause.
Jetzt bin ich kein Staatsanwalt, aber wenn ich mich versuche, in die Rolle eines Staatsanwalts zu versetzen, würde ich sagen, das Urteil hätte ich nicht akzeptiert und wäre in Revision gegangen. Ist das passiert?
Das ist passiert. Die Staatsanwaltschaft ist in Revision gegangen, weil natürlich sofort die Diskussion wieder hochkochte. Tochter eines Vorsitzenden Richters, der in Düsseldorf gearbeitet hat, auch zu dem Zeitpunkt noch am Oberlandesgericht, wo von vornherein viele gesagt haben, Leute, wenn ihr hier ein faires Verfahren machen wollt, dann dürft ihr diesen Prozess nicht in Düsseldorf stattfinden lassen. Hat es oft gegeben. Es hat oft Fälle gegeben, wo man Verfahren von Düsseldorf nach Köln, nach Bonn, nach Wuppertal oder wo auch immer hin verlagert hat. Hier hat man das kurioserweise nicht gemacht. Man hat das Verfahren in Düsseldorf laufen lassen. Und es kam natürlich sofort die Diskussion, übrigens von Roth hier auch nochmal angesprochen, das ist die Tochter eines Richters, die wird natürlich nicht normal beurteilt hier. Das kochte nochmal hoch und die Staatsanwaltschaft hat sofort gesagt, dieses Urteil ist nicht okay und hat Revision angelegt.
Okay, das heißt, wir wechseln den Ort und gehen nach Karlsruhe. Was sagt der BGH?
Der BGH hat denen zugestimmt. Revision, da geht es meistens um rein juristische Fragen. Also es geht weniger um inhaltliche Fragen, es geht um Formfehler und so weiter. Hat auch was gefunden, hat gesagt, das muss neu verhandelt werden. Und hat aber in seiner grenzenlosen Weisheit, das sagt man dem Bundesgerichtshof immer nach, hat gesagt, liebe Leute, nicht in Düsseldorf, sondern hat das Verfahren nach Duisburg gegeben.
Bist du da auch gewesen? Also bist du dann auch nach Duisburg gefahren?
Ja, natürlich. Weil das war ja mein Fall. Ich kannte das bis in die letzten Verästelungen. Und als klar war, der Prozess wird in Duisburg nochmal geführt, bin ich da hingefahren.
Ich ordne das gerade nochmal zeitlich ein. Also wir hatten am 5. Mai 1988 dieses Urteil, das dann eben angefochten worden ist. Und am 22. November desselben Jahres beginnt dann in Duisburg der Prozess. Was ist da passiert? Wie ist der gelaufen, Hans?
Es ist ein neuer Prozess, der fängt bei Null an. Es lief dann so ab wie in dem alten Prozess. Die Angeklagte, um die es ja ging in diesem Fall, um ihr Urteil, hat sich wieder als Opfer dargestellt, hatte wieder diese brave Optik, Mitleid heischend geredet, hat versucht, sich darzustellen als eine Frau, unter den bösen Einfluss dieses Mannes geraten ist und im Prinzip nicht anders konnte aus Todesangst. Sie war aber schon allein deshalb nicht überzeugend, weil sie in einer Sprache sprach, in der man normalerweise nicht spricht. Das klang wie, als hätte man es ihr aufgeschrieben, sie hätte es auswendig gelernt. Sie hat es nicht vorgelesen, aber sie hat es im Kopf. Sie hat zum Beispiel statt Jurastudium mal gesagt, Studium der Jurisprudenz. Das sagt kein Mensch. Und sie hat wirklich da nicht sehr überzeugend gewirkt, sondern das Ganze wirkte sehr, sehr, sehr aufgesetzt, gespielt.
Wie hat denn das Gericht diesmal diese Fakten dann bewertet? Also zu welchem Strafmaß ist das Gericht gekommen in Duisburg?
also zu einem, wie wir damals fanden, realistischeren. Und zwar ist sie verurteilt worden wegen gemeinschaftlichen Raubes mit Todesfolge. Das klingt schon mal ein bisschen härter als das, was ursprünglich da passiert ist. Zu 7 Jahren Haft. Damit war klar, die muss wieder in den Knast.
Stimmt, die hatte jetzt einen bestimmten Zeitraum abgesessen, ja. Aber das wäre nicht mal das, was man nach guter Führung dann berechnen würde. Das heißt, sie müsste wieder ins Gefängnis. Jetzt habe ich mich ja heute schon mal in den Kopf eines Juristen versetzt. Jetzt würde ich mal versuchen, das im Kopf ihres Anwalts zu tun. Das würde ich an dessen Stelle auch wiederum nicht akzeptieren und erneut Revision einlegen, nur von Seiten des Verteidigers. Ist das passiert?
Ja, das ist passiert. Er hat dann darauf hingewiesen, sie hat ja schon 3 Jahre gesessen und wenn sie jetzt diese 7 Jahre bekommt, dann würde sie ja maximal 5 Jahre wirklich absetzen müssen. -3 wären nur 2. Gute Führung, alles Mögliche. Er hat auch nochmal gesagt, man müsste diesen Fall ja nicht nur juristisch beurteilen, sondern auch emotional. Also der Mann, ich kannte den damals, das war ein bekannter Verteidiger und das war ein guter Verteidiger. Der hat sehr emotional auch geredet, hat sich damit aber auch den Verdacht ausgesetzt, dass er diese Mandantin, Klammer auf, Vater ist Richter, den er natürlich kannte, Klammer zu, besonders behandelt. Ne? Und ist dann auch wieder gegen dieses Urteil, das kann der Erzverteidiger ja machen, hat gegen dieses Urteil Revision eingelegt beim Bundesgerichtshof.
Und was hat Karlsruhe beim 2. Mal in seiner unendlichen Weisheit gesagt?
Die haben das abgelehnt.
Damit hat ein Fall mit vielen Wendungen ja ein sehr normales Ende genommen. Hans, ich danke dir ganz herzlich fürs Erzählen. Danke der Cast-Crew für die Produktion dieses Podcasts. Danke Hanno Steiger und der Steiger Unternehmensberatung fürs Sponsoring. Danke Sarah-Lena Bolay für das Sprechen der Nachrichten und des Urteils und allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Kohle, Knast und Kaviar ist eine Produktion von 4.0 in Zusammenarbeit mit Cast Crew.